Servus und herzlich willkommen zum All About Physio Podcast. Mein Name ist Lukas Laschober, ich bin wieder euer Host und wir kommen heute zu einer kleinen Weihnachtsplauderei zusammen und mit wir meine ich mich und meinen lieben Bruder erstmals im Podcast. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, hallo an alle draußen, ich bin der Laschober Clemens. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich freue mich schon auf die nächsten Minuten und ich hoffe, ihr könnt alle was lernen und auch ich kann wieder was lernen von dir.
Gleichfalls umgekehrt natürlich. Ja, es ist sehr cool. Also mein lieber Bruder hat so wie ich Physiotherapie studiert, ebenfalls in Krems. Und vielleicht kannst du uns kurz einmal einen kleinen Einblick in deine Laufbahn geben, was du so bis jetzt gemacht hast.
Ja, wie du bereits erwähnt hast, habe ich auch in Krems studieren dürfen. Bin dann gleich anschließend in den Sportphysio geschlupft, so wie du auch, auch bei Impuls in der Südstadt. Habe dann diverse manuelle Therapieausbildungen gemacht, vor allem die IOM, falls das jemandem etwas sagt. Und bin jetzt mit dir im September, Oktober, mit dem Masterstudiengang fertig geworden. Und das nächste Ziel ist dann, wie auch bei dir wieder, die Krafterausbildung im Frühjahr.
Genau, die werden wir gemeinsam angehen, also Krafter, das heißt Kiefer. Therapie vorrangig, die sie aus Maitland entwickelt hat. Das ist jetzt unser nächster Stopp dann quasi. Das werden wir gemeinsam machen. Genau, aber weil wir eben zusammen jetzt in Zwettl sind, also in unserer Heimat, bei unseren Eltern, haben wir mal gedacht, wir könnten das ja so machen, dass wir gemeinsam einmal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil auch du sehr viele interessante Themen hast in deiner Arbeit und in deiner wöchentlichen Arbeit und vor allem, die du auch sehr viel mit Regenerationsmaßnahmen beschäftigt hast, was wir wiederum als eigene Podcast-Folge mal aufgreifen werden auf jeden Fall, weil ich glaube, dass es für viele Menschen sehr interessant sein kann da draußen auch. Also es war deine Masterarbeit.
Liebend gern können wir das machen. Ich würde da gern was an die Menschen da draußen transportieren, die das interessiert und können wir sicher 1 bis 2 Folgen füllen damit.
Ja, sehr cool. Wir werden heute einen kleinen Einblick zumindest schon mal darin haben, in einer der Fragen. Genau, worum geht es jetzt heute? Also es ist eine kleine Weihnachtsplauderei, wie gesagt, wir sitzen zu Hause in unserem Weihnachtspool-Scout.
In meinem Kinderzimmer.
Deswegen auch die portablen Mikrofone, also wenn die Qualität heute weniger gut ist, mal schauen, dann verzeiht uns das bitte. Ich habe nicht das ganze Studio jetzt mitgenommen oder meine ganze Podcast-Ausrüstung. Da wären Mama und Papa wahrscheinlich auch nicht so begeistert gewesen. Genau, aber wir kommen gleich mal zu den Fragen. Also ihr habt uns Fragen geschickt auf Instagram, die wir jetzt für euch beantworten werden. Und die erste Frage ist relativ lustig, einmal eine Spaßfrage zu Beginn. Danke an dieser Stelle an Dominik. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, das können wir relativ bald mal beantworten. Magst du damit anfangen?
Die Frage würde ich gleich gekonnterweise weitergeben, weil ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben und das kann ich mir leider nicht erinnern.
Ja, also ich glaube, unsere Eltern würden sagen, im Krankenhaus, als mein Papa und ich dann die Mama und meinen kleinen Bruder eben abgeholt haben, das war, glaube ich, das, wo wir uns kennengelernt haben und seitdem eigentlich vergehen wenige Tage, an denen wir nicht zumindest kurz Kontakt miteinander haben, was natürlich auch daraus resultiert, dass wir einfach den gleichen Werdegang haben und sehr ähnlich sind von der Person her, von der Persönlichkeit her, haben wir ein bisschen Unterschiede, aber doch auch in die gleiche Richtung, würde ich sagen. Genau. Vielleicht so viel einmal zu uns privat. Das war jetzt das Uninteressanteste wahrscheinlich in dieser Folge, aber es gehört auch dazu.
Vermutlich.
genau, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal in dein Spezialgebiet rein. Nämlich haben wir eine Frage bekommen, die lautet, was machen bei Muskelkater?
Gut, wie der Luki bereits erwähnt hat, habe ich ja meine Masterarbeit über dieses Thema verfasst. Also grundsätzlich ging es da hauptsächlich um Fußballer und Regeneration im Fußball quasi. Wobei man natürlich sagen kann, dass die Maßnahmen, die dort helfen, natürlich auch in jeglichen anderen Sportarten vermutlich helfen werden. Ich werde versuchen, mich möglichst kurz zu halten. Ich kann jetzt leider keine ganze Masterarbeit hier präsentieren.
Ja, das machen wir das in einer anderen Folge,
wie gesagt. Das kommt eben noch, ja. Ich versuche ganz kurz ein bisschen die Basics abzuhandeln und die wichtigsten Sachen vielleicht zu erwähnen. Ja.
Sehr gern.
Prinzipiell ist es ganz wichtig, oder was oft versäumt wird, vor allem im Amateurbereich, ist eben, dass Amateursportlerinnen, egal in welchem Sport die machen, ja, dass ganz oft die Sensibilisierung nicht da ist für die Wichtigkeit der Regeneration. Ja. Mhm. Also oftmals, kennt man eh, vor allem in unserem Beruf, gibt es dann oft Sportler, die übertreiben und dann fünfmal die Woche laufen gehen zum Beispiel. Das du vielleicht eher kennen als ich, die Leute.
Ja, zu Genüge.
Genau, gibt es das leider und die dann eben kommen mit Sehnenproblematiken oder dergleichen. Das Problem ist halt, erstens mal die Sensibilisierung bei einem Sportler, der vielleicht nicht in einem Verein oder dergleichen seinen Sport betreibt, ist es halt sehr schwierig, das irgendwie durchzubringen oder an die Frau, an den Mann zu bringen. Wenn das passiert ist, also wenn der Sportler sich quasi oder dem bewusst ist, wie wichtig das ist, mangelt es dann oftmals an der Disziplin und Eigenverantwortung, dass sie dann die Maßnahmen durchführen oder prinzipiell wichtige Pausen einhalten oder eben sei es für den einen Massage, den anderen Blackroll, was auch immer, gibt es ja tausend Maßnahmen. Ich gehe dann eh noch darauf ein, welche wirklich helfen davon und was vielleicht eher zu vernachlässigen ist. Genau, also Bedeutung der Regeneration verstehen, ja, sich aktiv für die Umsetzung quasi einsetzen, beziehungsweise generell, wenn man nicht in einem Verein ist, sondern es selbst macht, schauen, dass das umgesetzt wird. Bei Vereinen ist es quasi so, dass man da vielleicht auch die Trainer, vor allem Amateurtrainer, ja, vielleicht dann mit seinem Trainer, Trainerin bei Laufclubs, Fußballvereine, also egal welcher Verein das ist, ja, mit denen spricht und das Thema mal vielleicht anmerkt, dass es nach einem Training ja eingebaut werden könnte.
Mhm.
Und dann gibt es weiterhin auch so solche Modelle für Leute, die vielleicht dann diese Awareness gegenüber der Regeneration nicht haben oder auch nicht aufbringen können, leider, dass man vielleicht so Punktesysteme, Goodie-Pakete, Bonusmodelle, was auch immer, in einem Verein quasi erstellt. Da kann man vielleicht lustigerweise bei einem Fußballverein sagen, okay, jeder, der sich daran hält und eine Woche lang durchzieht, dass er nach jeder Einheit quasi eine Regenerationsmaßnahme macht, bekommt dann am Spieltag, nach dem Spiel, ein alkoholfreies Bier. Natürlich alkoholfrei.
Schön, dass du alkoholfrei dazu gesagt hast.
Genau. Ob das für die meisten Motivation ist, weiß ich nicht, aber zum Beispiel, ja.
Keine andere bräuchte
ich. Genau,
aber,
ich auch, ja.
Aber es war sehr schön. Okay, das heißt, du würdest sagen, es gibt schon diese quasi Regenerationsmaßnahmen, die auch für gegen den Muskelkater helfen. Die sind auf jeden Fall vorhanden.
Genau.
Aber sie werden wahrscheinlich zu wenig oft beleuchtet oder eingesetzt oder auch zu wenig vehement.
Genau.
Das wäre jetzt einmal das, was ich raushöre.
Genau, das Problem. Also lange Rede, kurzer Sinn, richtig. Hast du richtig rausgehört? Entschuldigung fürs Ausschweifen, aber wie gesagt, da gibt es viel zu sagen.
Das Thema liegt dir am Herzen,
ja,
das
leider.
Ist gut.
Aber es ist halt das Problem, was man hat im Amateurfußball. Jeder von uns arbeitet nebenbei. Jeder hat vielleicht Freunde, Familie, was auch immer, vielleicht schon Kinder, wo er halt einfach oder wo der Sport halt nicht mehr die Hauptsache ist, sondern so eine Nebensache ist. Ja. Man will aber trotzdem besser werden im Sport und hat da einfach so ein Problem, 40 Stunden arbeiten, schnell nach Hause, vielleicht schnell was essen, gleich wieder raus zum Sport, dann heimkommen, Freundin, Familie, Kinder, was auch immer, Freunde, vielleicht noch was für die Arbeit machen, für die Schule machen. Wobei es wichtig wäre, wenn man da eben trotzdem noch irgendwie was reinzwicken könnte, was in Richtung Erholung geht. Ja.
Mhm.
Weil eben im Umkehrschluss halt quasi dann das Verletzungsrisiko gesenkt wird. Das heißt, der Sportler kann länger besser performen. Ja. Und auch die Leistungsfähigkeit natürlich, wenn ich immer mit 100% ins Training gehe, ist das was anderes, wenn ich voll erholt bin eben, als wenn ich sage, okay, ich gehe schon mal müde ins Training rein. Ja, das wissen wir ja auch beide, glaube ich, sehr gut.
Und
ist ja was anderes. Ja.
Entschuldigung, aber Muskelkater wäre Müdigkeit bei dir quasi. Also du würdest das schon miteinander vergleichen.
Ah, Muskelkater wäre Müdigkeit, fragst du. Jein. Schwierige
Teilweise.
Frage. Teilweise. Also prinzipiell ist ja Muskelkater ist ja quasi ein Reiz, der passiert ist.
Mhm.
Mir geht's eher, oder ich würde das generell anders formulieren oder anders jetzt beantworten. Wenn man generell schon müde ist, quasi, ja, kann auch ein Muskelkater natürlich Begleiterscheinung sein. Ja, und so in ein Training reingeht, ist es ja wahrscheinlich oder logischerweise, dass das nachher ja verstärkt ist. Und man braucht ja wieder Superkompensationszeiten und so weiter und so fort. Ja, wieder länger, bis man einen neuen Reiz setzen kann, dass der auch sinnvoll ist. Ja, weil sonst geht es ja immer weiter bergab quasi von der Leistungsfähigkeit.
Okay.
Genau. Und ein letzter Punkt noch, bevor wir zu den Maßnahmen kommen. Eben, ja. Ein letzter Punkt ist eben, Wir sind halt leider nicht im Profibereich wahrscheinlich, die meisten Zuhörer vermutlich nicht, nehme ich mal an. Ja, bei denen ist es sehr einfach, die haben eh Monitoring, Laktatwerte, Herzfrequenz, Variabilität und so weiter und so fort. Ja, das gibt es halt leider im Amateurbereich nicht. Und deshalb ist es auch umso wichtiger bei den Amateuren, aber auch bei den Profis, dass man schaut, dass man die psychologische Komponente mit reinnimmt stark, weil das Ding ist, dass jeder individuell verschieden ist und jeder reagiert auf eine Maßnahme ganz anders. Also das ist eigentlich das Hauptoutcome von der Arbeit gewesen tatsächlich, dass man nicht sagen kann, okay, alle 30 Läuferinnen, Fußballerinnen, Boxerinnen, keine Ahnung, welche Sportart auch immer, gehen nach dem Sport jetzt 30 Minuten zur Massage oder 30 Minuten aufs Fahrrad oder auslaufen oder keine Ahnung, was auch immer, oder in diese Kompressionsstrümpfe rein. Das hilft leider bei jedem anders. Also dieser individuelle Response, den muss man ganz stark beachten, weil wenn sich ein Sportler nicht wohlfühlt oder Sportlerin bei dem, was er macht, bei der Regeneration, dann bringt es auch nichts. Mhm. Also das Wichtigste ist, da kann die Evidenz noch so gut sein, muss ich leider sagen, oder schlecht sein. Wenn ich zum Beispiel habe eine Maßnahme, die 100% Effektivität hat für die Erholung und der Sportler denkt sich aber psychologisch in dem Moment, ich fühle mich unwohl dabei, dann wird es ihm auch nicht helfen. Quasi, oder viel weniger helfen als bei einem, der sagt, hey, geil, ich finde das richtig cool, was ich gerade mache.
Ja.
Also das ist eigentlich das Wichtigste, ja, muss man sagen.
Okay, das ist ein sehr guter Einblick einmal gewesen in deine Arbeit und auch in das, warum Maßnahmen wirken und warum sie nicht wirken, so wie das jetzt einmal zusammenfassen, dass eigentlich die Hintergründe sind, sowohl ein bisschen physiologisch als auch psychologisch, was sehr wichtig ist, wie du ja gesagt hast.
Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend.
Ich glaube, es ist ganz gut angekommen,
sonst also bei mir anhören. Zumindest.
Nur ganz kurz blöd geschaut. Aber jetzt müssen wir nur kurz zu den Maßnahmen kommen, um die es eigentlich geht und auch nicht zu ausschweifend, weil wir auch noch ein paar andere Fragen haben, die wir auch abkommen sollten, was absolut okay ist, wie gesagt, dass du es so machst. Aber was mich jetzt interessieren wird, gib uns einfach vielleicht 5, 6 Maßnahmen, die du hast und in etwa die Effizienz davon, ohne jetzt näher zu erklären, bitte, wo es genau wirkt, weil dann haben wir gleich einen guten Cliffhanger für unsere nächste Folge zu den Regenerationsmaßnahmen, wo du dann näher darauf eingehen kannst, wie es wirkt.
Prinzipiell, wenn es eben kurz und kompakt sein soll, darf, dann... Ich habe nämlich 2 verschiedene Modelle erstellt dann quasi, eine Pyramide und eben ein ausführliches Framework. Und dann nehmen wir jetzt die Pyramide, ja, es geht schneller. Und prinzipiell, lustigerweise, ist die Basis ganz einfach Schlaf und Ernährung. Ja, es klingt sehr einfach, aber bei Schlaf und Ernährung ist eh jedem, glaube ich, bewusst, dass man da sehr viel richtig und sehr viel leider nicht so richtig machen kann. Aber auch beim Schlaf eben, ja, Schlafhygiene und so weiter und so fort, ja, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber wie gesagt, das sind die 2 wichtigsten Sachen, ja, bezüglich Schlaf einfach die Dauer und die Schlafhygiene beachten. Und wenn man wirklich sagt, okay, ich will aber jetzt Maßnahmen haben, weil das sind jetzt keine richtigen Maßnahmen, dann geht die Pyramide nach oben weiter, eben nach individuellen Belieben, tatsächlich Musik in jeglicher Form, ja, beim Sport natürlich zum Pushen, danach zum Entspannen. Krafttraining kann auch, wenn man Ausdauersport betreibt, zum Beispiel als Regenerationsmaßnahme betrieben werden. Man weiß zum Beispiel, dass ein Krafttraining der oberen Extremität eine gewisse Erholung für die untere Extremität darstellt. Das ist studienbasiert bewiesen worden.
Das ist spannend, das habe ich nicht gewusst.
Ja, für dich spannend, ja, stimmt.
Ja.
Also jetzt nach dem Marathon immer gleich pumpen gehen, Oberkörper? Nein. Aber wenn, dann am nächsten Tag halt und jetzt nicht auf Vollgas natürlich, sonst ist er erst wieder müde für den ganzen Organismus, aber quasi eine etwas lockerere Krafttrainingseinheit für den Oberkörper ist prinzipiell fördernd für die Regeneration, für die untere Extremität. Ja. Auch gut weggekommen ist die Kompression. Dann Mobility-Training, wissen wir auch beide, dass das sehr wichtig ist. Ja. Und auch die mentale Erholung ist noch dabei. Und ganz oben dann am Top, was schon ein bisschen zu hinterfragen ist von der Wirksamkeit, aber auch noch halbwegs gut abgeschnitten hat, sind dann die Sauna und auch die Massage tatsächlich, ja. Also diese Sachen sind von, ich glaube, 25 Sachen habe ich getestet, 25 Assessments, also eben, wie vorher erwähnt, schon die Rolle ist jetzt nicht dabei, eben, weil mangelnde Evidenz. Oder auch die, was habe ich noch erwähnt, die aktive Regeneration ist auch nicht dabei tatsächlich, ja. Also wo man ja immer gesagt hat, okay, Laktat rausradeln oder rauslaufen,
Eher weniger.
Eher weniger, ja, auch nicht so gut weggekommen. Aber das heißt doch nicht, dass die Sachen, die nicht gut weggekommen sind, wenn die jemand gut tun, eben, wie bereits vorher erwähnt, ist trotzdem, wenn es dir gut tut, mach's. Ja,
Seid sehr individuell
genau.
natürlich.
Da ist halt die
Ja.
Individualität und der Response um einiges wichtiger, als was ich jetzt davor biete. Aber so im Allgemeinen, für die Allgemeinheit, kann man diese Sachen eben Schlaf, Ernährung, mentale Erholung, Mobility, Kompression, Krafttraining, Musik und Massage und Sauna so mal hinstellen und sagen, okay, das ist es. Und wer da genauere Infos haben will, nächster Podcast, oder kann dich auch gern kontaktieren, kann ich in die Tabelle zukommen lassen. Beziehungsweise, ganz kurze Eigenwerbung, ist eigentlich geplant, dass da irgendwann mal eine App rauskommt mit den Sachen, aber das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich.
Bisschen.
Ja, ein
Ja,
bisschen.
aber coole Sache. Vielen Dank einmal für die Einblicke in die Arbeit. Und wie gesagt, die Podcast-Folge, die ganze, gibt es dann irgendwann wahrscheinlich so Ende Jänner, Mitte Februar. Da kommen dazwischen noch andere Sachen, die auch spannend sind. Aber das ist sicher ein Thema, das viele Leute interessiert. Deswegen finde ich cool, dass wir das auch noch machen. Dann hätten wir aber die Frage einmal soweit abgehandelt, oder? Was sagst du?
Ich denke, also diese Maßnahmen natürlich kann man dann, um sie zu beantworten, bei Muskelkater anwenden. Ja. Also vor allem schon vor Muskelkater am besten. Nach der Einheit sind die meisten ja quasi zu machen schon oder gut zu absolvieren. Und bei Muskelkater natürlich kann man sie auch machen. Aber am besten
Ja.
direkt nach der Einheit, wenn man einen Muskelkater erwartet, wenn es anstrengend war quasi, wenn man die Fasern quasi beansprucht hat, sehr stark, dann kann man das, die Muskelfasern, dann
Ja.
kann man das gern machen. Ja.
Okay, super, danke einmal für diese Antwort. Jetzt kommt die nächste Frage, die finden wir beide sehr spannend, weil das jetzt nicht unbedingt unser Bereich ist. Bei dir vielleicht noch ein bisschen mehr, jetzt nicht zwingend Bodybuilding, aber zumindest Krafttraining. Wir haben eine Frage bekommen, da geht es darum, Bodybuilding und Physiotherapie. Wann ist es sinnvoll, zur Physio zu gehen? Ist es eher präventiv oder was kann man dann auch machen in der Physio? Und ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht zwingend überfragt. Also mir fallen schon ein paar Dinge ein, die man machen kann, aber es war jetzt noch nie so spezifisch die Fragestellung da bei mir in der Praxis. Ist das bei dir manchmal?
Bei mir leider auch nicht. Also ich habe noch nie einen Bodybuilding-Patienten tatsächlich gehabt. Bin auch ehrlich, so wie du, ist jetzt nicht mein Fachgebiet, weil Krafttraining bei mir jetzt auch nicht so on top steht von meiner Prioritätsliste quasi. Ja, ich würde sagen,
Aber
es
wir
macht.
sind weiße Männer, deswegen machen wir das jetzt trotzdem, dass wir
Genau,
das
ja, deswegen
beantworten
hauen wir da richtig
natürlich.
drauf und tun so, als ob. Nö. Wir sind ehrlich, was man natürlich, was schon immer Sinn macht, egal um was es geht, finde ich, wenn man wirklich auf Ernst machen will und sich da mit schweren Gewichten vollpacken will auf Zeit, macht sicher Sinn, dass man, wenn man vor allem weiß, man hat vielleicht da und da dort mal ein Zwicken oder ein Aua, dass man vielleicht mal präventiv zum Physio seines Vertrauens geht und sagt, hey, was sagst du? Oder zeig dir die Übungen, siehst du irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht so optimal laufen, quasi, wo es vielleicht mal Probleme geben könnte, sowas in die Richtung, das schadet sicher nicht, ja.
Ja.
Aber ansonsten in Richtung, wann Physio sinnvoll ist, natürlich, wenn du dir weh getan hast, leider, brauchst du uns
Ja.
auch. Aber ansonsten würde ich sagen, okay, Prävention ist sinnvoll, aber wenn man einen guten Trainer hat, auch vielleicht, der den da begleitet, hoffentlich, wenn man das gut macht oder halbwegs professionell machen will, dann sind ja die auch da sicher besser, wie soll ich sagen,
Geschult?
geschult, ja, sagen wir geschult,
Ja.
als wir in dem Fall, weil
Ja.
das eher ein kleinerer Bereich ist, sag ich mal. Oder
Ich
kleiner
glaube.
Bereich, aber ist es nicht, nehme ich wieder zurück,
Ja, aber
aber ein seltener Bereich, was
ich
bei
glaube, dass
uns
das bei uns
vorstellig
weniger
wird.
oft
Ja,
vorkommt
genau.
einfach. Und wenn man da wirklich einen Trainer, eine Trainerin hat, der die einfach darauf schaut, auch dass der Aufbau gut ist, das ist ja eigentlich wie, ich vergleiche es halt jetzt ganz gern mit dem Laufsport natürlich, weil ich halt aus dem komme. Mein Trainer schaut auch darauf, dass ich möglichst gute Erholung dazwischen habe, dass wenn ich irgendwo ihm mal schreibe, hey, es zwickt oder es ist so und so, dass er sagt, okay, dann lass mir die Einheit mal aus vielleicht oder mach so, wie du dich gerade fühlst und es passt gut. Ich glaube, dass da schon Trainer, Trainerin sehr viel steuern kann und wir da jetzt nicht zwingend viel eingreifen müssen.
Klar, ja.
Wenn du als Athlet, Athletin natürlich das Gefühl hast, hey, ich würde gerne aber mal zum Physio, weil da einfach das quasi gesundheitliche, medizinische mehr dahinter ist und da die Expertise für Wundheilung etc. natürlich viel höher ist als beim Trainer, Trainerin, genau wie es umgekehrt ist mit einem Trainingsplan wahrscheinlich. Dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, einmal vorbeizuschauen und sich eben die Schwachstellen anzuschauen und vielleicht mal Screening oder so durchzumachen, also sprich Testung der Dinge, die einfach auffallend sind. Das wäre jetzt einmal so meine Antwort.
Also wie gesagt, kann ich nur nochmal
Würdest du unterschreiben?
bestätigen, würde ich unterschreiben, ja,
Sehr
sofort,
gut.
her damit. Nö, würde ich tatsächlich so stehen lassen, auch wie du sagst, also würde man nicht Schwachstellen sagen, ich würde vielleicht sagen, welche,
Anpassungen.
genau,
Danke.
treffen, aber ansonsten, wie
Ja.
gesagt, wenn es nicht so in Richtung medizinisch geht und der Sportler, prinzipiell die Sportlerin, fit, gesund und sich auch wohlfühlt dabei, was sie macht, dann ist sicher der Trainer, die Trainerin da um einiges besser oder der bessere Ansprechpartnerin, Partner. Also, ja.
Okay, ich glaube, recht viel mehr können wir da jetzt eh nicht dazu
Na,
sagen. Es war
leider
jetzt nicht so
nicht.
ausschweifend wie das andere, aber wenn all das so beantwortet wird, so lang, dann wird das eher eine 2-Stunden-Folge, deswegen ist es eh gut so. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit einmal fürs Erste.
Wenn es nur noch Fragen gibt, dann kann man ja gerne nochmal nachhaken und dann kann man sich ja informieren darüber, aber die Fragen sind jetzt spontan gekommen quasi.
Genau.
Also können wir da gern.
So viel Vorbereitung war nicht zwischen Kekse essen und Ding, aber wir haben
Gar
zumindest,
keine.
aber wir haben
Aber.
zumindest ein bisschen was recherchieren können, genau. Die nächste Frage ist auch sehr spannend, nämlich braucht man ein Masterstudium? Weil wir ja beide eins haben, wurde da geschrieben, und beziehungsweise eben das Gleiche haben jetzt. Und jetzt ist halt eben die Frage, braucht man das unbedingt als Physio oder was sind jetzt die Chancen damit oder was ist der Unterschied?
Ja, prinzipiell würde ich mal ganz grob und klar sagen, man braucht es nicht. Die Sache ist nur, oder die Frage, die man sich stellen muss, ist für mich, was will man machen? Ja, wenn man unter Anführungszeichen nur, also ganz große Anführungszeichen, angestellt in einer Institut, Krankenhaus, Praxis, was auch immer, oder auch selbstständig in Praxis oder so arbeiten will, dann braucht man es ja eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Ja.
Genau, weil, was ist bei uns das große Ding? Wir bekommen nicht mehr Geld deswegen. Also man muss es halt wirklich auf dieses geringe
Ja,
Ding
man muss es auf das
runterbrechen.
Wirtschaftliche vielleicht unterbrechen und das so ehrlich sagen.
Da
Ja,
ändert sich
stimmt.
absolut gar nicht.
Ja.
Also sowohl bei dir in der Praxis, als auch bei uns in der Praxis, wo du ja auch bald sein wirst
Ja.
wahrscheinlich, was ja lustig ist, ist es ja so, dass die
Gibt's da keine, ja.
Master, also die Bachelor Graduates genau das Gleiche verdienen. Also sprich, du nimmst genau das Gleiche. Es gibt aber schon Praxen, die einen Unterschied machen darin tatsächlich, ist mir aufgefallen. Wie ich das finde, keine Ahnung, wir haben es halt nicht gemacht. Vielleicht sind wir ja die Kommunisten oft unter den Physios, ich weiß es nicht. Aber ja, ich finde es nur fair
ja,
dem Patienten auch gegenüber. Ja,
ich
und
finde,
auch.
es ist zweierlei, weil einerseits bei uns in der Praxis, also ich habe eine Praxis in Zwettl, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, seit über 2 Jahren jetzt mittlerweile schon. Das FÜS heißt das, Physiozentrum Zwettl.
Wieder
Ganz
Eigenwerbung
kurz,
kurz.
genau, ja, ganz kurz eingeworfen, das ist im wunderschönen Waldviertel, wo wir auch gerade sitzen.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Also bei uns war es auch nie Thema, dass jetzt, wenn ich den Master habe oder auch andere Therapeuten bei mir im Team haben ja auch tolle Ausbildungen quasi gemacht und da wurde nie darüber geredet, dass es deswegen mehr oder einer mehr verlangen kann oder soll oder darf. Wäre
Ja.
nicht adäquat, finde ich. Also ich finde das gut, dass das einheitlich bleibt.
Ich meine,
Aber
jede Fortbildung natürlich kostet Geld, der Master kostet
kostet auch.
extrem viel Geld,
Ja.
aber wenn du halt irgendwie ein manuelles Konzept zum Beispiel hast, ein ganzes, dann kostet es ähnlich viel und
Ich wollte gerade
deswegen,
sagen, das ist auch teuer.
ja.
Also, wie gesagt, das finde ich auch gut so. Ja. Bringt jetzt nicht mehr Geld und ist ja auch nicht der Sinn dahinter gewesen. Eben, jetzt kommen wir zur Beantwortung der
Ich wollte gerade
Frage.
sagen,
Genau,
was ist der
ja.
Sinn
Der
dahinter,
Sinn
wenn du ein
dahinter,
Masterstudium
ja.
machst, für dich?
Für mich persönlich war es so, dass ich eigentlich unterrichten wollte oder will irgendwann mal. Ja, jetzt nicht akut. Das ist der Plan. Was mich noch mehr interessiert, ist die Forschung. Ist genau dasselbe, auch nicht jetzt, irgendwann mal. Ja. Und was vielleicht auch interessanter Aspekt ist, das hast mich du darauf hingewiesen, das wusste ich nicht, dass man mit dem Master in Europa auch oder generell in sehr vielen Ländern, sagen wir es so, arbeiten kann, ohne irgendwie noch eine zusätzliche,
Genau, also keine, wie sagt man da,
ich überlege auch gerade.
glaube, es ist nicht Akkreditierung, es ist, ist es Akkreditierung,
ja,
ich weiß nicht. Auf jeden Fall, du musst ja zum Beispiel, wenn du von Deutschland nach Österreich kommst, in Deutschland die Ausbildung gemacht hast, musst du in Österreich verschiedenste Prüfungen noch ablegen und Registrationen noch machen, um dann wirklich als Physio arbeiten zu dürfen zum Beispiel, weil in Deutschland ja das hauptsächlich noch immer eine Schule ist und kein Bachelorstudium, dass du einfach dann anerkannt bist. Und mit Österreich ist es genauso wiederum in manchen anderen Ländern. In der EU, glaube ich, ist es nur okay. Da geben im Bachelor ziemlich viel. Aber dann, wenn es irgendwie Übersee geht, also Australien und USA, soweit ich weiß, es kann nicht sein, dass das so Halbwissen ist, gefährliches Halbwissen, braucht man, glaube ich, sogar einen Doktor, dass man arbeiten kann als richtiger Physical Therapist oder Physical Doctor eben. Du kannst...
Du hast einen PhD dann quasi.
Genau, einen PhD. Okay. Ja,
das weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es ist so und du kannst mit einem Master, glaube ich, trotzdem auch als Physical Assistant oder so arbeiten. Also das geht schon. Aber wie gesagt, bitte nagelt mich drauf jetzt nicht fest.
Ich nagel
nicht
den vor. Fest! Ich weiß also, es auch nicht.
Ich habe jetzt nicht vor, ins Ausland zu gehen in nächster Zeit, ehrlich gesagt. Und wenn, dann wäre es halt irgendwas in der Nähe, wo man mit Bachelor arbeiten kann. Ja, also das ist sicher ein Vorteil. Das mit dem Unterrichten ist auf jeden Fall etwas. Es geht nicht mehr. Du kannst mit Bachelor nebenberuflich Lehrender sein, also unter 6 Semesterwochenstunden. So habe ich das die letzten 5 Jahre auch in Krems gehandhabt. Wo ich jetzt nicht mehr bin und was auch mit dem Master ein bisschen zusammenhängt, weil ich nicht rechtzeitig fertig geworden bin für eine Lehrendenstelle, die nicht in Krems wäre, aber woanders gewesen wäre, aber egal. Aber es ist so, dass wenn du fix Vortragender sein möchtest, also sprich einen fixen Vertrag haben möchtest auf 20, 30, 40 Stunden Basis, dann brauchst du unbedingt einen Mastertitel, ansonsten lassen die dich nicht mehr arbeiten auf der FH, was ich gut finde. Was aber eben, wie gesagt, für uns natürlich mehr Aufwand ist, wenn man das machen möchte. Und so wie du sagst, in der Forschung ist natürlich auch nicht schlecht, weil die Bachelor, man nimmt schon ein bisschen dieses Thema Forschung und so weiter mit und wissenschaftliches Arbeiten, Methodik und so weiter. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ist es extrem wenig im Vergleich zu dem, was dann im Master passiert. Also im Master haben wir schon noch sehr viel mehr Schulung gehabt in die Richtung. Dazu erwähnen vielleicht kurz der Robert Vandenberg, der uns da extrem viel Einblick gegeben hat, der selber extrem viel geforscht hat schon in seinem Leben, der dir einfach nochmal aufzeigt, wie ist es wirklich, wie kann es sein, in der Forschung zu arbeiten, und das weckt halt in manchen vielleicht auch nochmal das Interesse, da näher reinzugehen.
Ja, ich würde nur gern auf das eingehen, was du vorher gerade gesagt hast. Du findest es gut, dass der Master notwendig ist, um zu unterrichten. Da hast du prinzipiell recht. Wo ich aus persönlicher Sicht sagen kann oder was ich gerne erwähnen möchte, ist ein guter Freund von mir, der schon 20 Jahre Physiotherapeut ist und auch schon unterrichtet seit längerer Zeit, auch schon tausende Ausbildungen gemacht hat und sehr, sehr gut ist, also sind eh sehr viele sehr gute, aber der ist wirklich, wo ich sage, okay, von dem kann jeder was lernen, der ist wirklich ein sehr, sehr guter Therapeut, ja. Und bei dem ist es halt so, der hat eben 3 kleine Kinder zu Hause, jetzt kommt, glaube ich, sogar das 4. schon, bald, wird es bald so weit sein. und bei dem ist jetzt das Thema, okay, der sagt, ich unterrichte jetzt schon so lange und jetzt brauche ich auf einmal den Master. Für ihn ist der Master aber zeitlich absolut nicht drin, ja. Weil er auch auf, so wie viele von uns, auf 1000 Hochzeiten tanzt oder spielt oder wie sagt man, irgendwie so in Richtung, ja. Bei uns im Waldviertel sagt man was anderes, kann ich leider nicht sagen. Ein bisschen derber. Aber genau. Und da ist halt schade, weil ich da in der Hinsicht oder in dem Fall, ist vielleicht ein Einzelfall, keine Ahnung, ich habe es sonst nicht gehört. So. Aber da geht viel Qualität verloren und auch, da ist nicht nur fachlich sehr gut, sondern auch menschlich sehr kompetent und super unterwegs. Bei dem ist es zum Beispiel schade, wenn der vielleicht jetzt nicht mehr unterrichten kann oder darf. Oder vielleicht diese Stunden mehr, die er gerne hätte und auch die verfügbar wären, deswegen nicht bekommt. Also da ist halt irgendwie zu hinterfragen.
Ja. Aber das wundert mich auch nicht, dass da keine Sonderregelung gibt, weil das wäre ja also Sonderregelung im Sinne von, wenn der jetzt schon, ich denke, ich weiß, von wem du sprichst, und der ist dann auch mindestens schon seit 5 Jahren Vortragender, so wie ich, dass es dann nicht irgendwie so geht, okay, der ist schon fix angestellt bei uns, der darf bleiben quasi, weil er schon gezeigt hat, dass er das alles kann und Ding. Aber gut, das wäre jetzt zu berufspolitisch, glaube ich.
Ja, aber nur gesagt, deswegen aber auf die Frage, also auf die Aussage ein bisschen eingehen.
Bin ich bei dir.
Das bringt es mir schon gut, ja, bin ich deiner Meinung natürlich, weil es ja viel mit sich bringt, auch wieder empirisch und so weiter und so fort, aber...
Und du musst ja da in einer Bachelor-Ausbildung natürlich als Vortragender einfach Ahnung haben von der Wissenschaft und du musst Ahnung haben davon, wie teste ich Dinge, wie, was ist Evidenz, wie baue ich das auf, etc. Und das ist mit unserer Bachelor-Ausbildung, die du hast, einfach zu gering, finde ich, für das, dass du es dann anderen Menschen wieder weitergeben kannst, anderen Personen weitergeben kannst.
Evidenz ist auch eine eigene Folge,
Ja, das stimmt. Das ist auch schon nachzuhören, auf jeden Fall, mit
ne?
dem lieben Philipp Greimel, den wir beide sehr schätzen.
Schöne Grüße, Philipp.
Liebe Grüße, Philipp. Mit dem ich letztes Jahr die Weihnachtsplauderei gemacht habe.
Der unter anderem bei meiner Masterarbeit mit, also ein Interview gegeben hat, sagen wir es so, der mir
Genau.
sehr viele Einblicke gegeben hat, ja.
Also, ihr seht schon, die Physio-Welt ist klein. Okay, dann hätte ich gesagt, Frage einmal soweit beantwortet. Dann eine sehr spannende Frage, wo wir beide jetzt versuchen oder wo wir uns, glaube ich, sehr unserer eigenen Meinung jetzt enthalten werden und einfach mal nur die Fakten präsentieren werden. Nämlich wurden wir gefragt zu, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Physiotherapie, Osteopathie und Chiropraktik? Und das ist eine sehr spannende Frage, die sicher auch nochmal eine ganze Folge einnehmen kann, die wahrscheinlich mehrere ganze Folgen einnehmen kann. Und wir machen jetzt einmal nur die Basics quasi. Magst du was dazu sagen, einmal zu Beginn? Weil du hast ja gesagt, da bist du ein bisschen weniger gut drin, aber vielleicht hast du ein paar Takes dazu. Oder magst du lieber abwarten?
Abwarten und ich würde dann gerne vielleicht was zwischenstreuen immer wieder, was ich
Okay.
vielleicht oder was meine Meinung dazu ist oder was ich vielleicht schade finde teilweise, aber
Okay.
beginn du mal und dann
Dann
ich
versuchen
werde
wir es
mich dann
mal.
einbauen versuchen.
Okay, also im Prinzip ist es so, die Physiotherapie ist eine wissenschaftlich fundierte Methodik oder eine wissenschaftlich fundierte Anwendungsgruppe, sagen wir es vielleicht so, im medizinischen Bereich. Das heißt, so viel wie die Physiotherapie ist entstanden sehr, sehr früh schon, 3000 vor Christus irgendwann, waren die ersten Berichte darüber, dass es die schon gibt, in Ägypten, in China, Indien, auch in Teilen Europas, in Griechenland zum Beispiel, wo ja die Medizin quasi gegründet wurde. Und es ist so, dass da schon viele quasi traditionelle Heilkünste einfach da waren, die natürlich dann nicht ganz wissenschaftlich sein konnten zu dem Zeitpunkt noch. Aber wir reden
Schwierig.
heute von einer sehr alten Zeit. Und diese Methodik der Physiotherapie hat jetzt keinen einzelnen Gründer und das ist das, was sie von den anderen beiden hervorhebt. Das heißt, in der Physiotherapie wurde einfach aus mehreren Methoden mit der Zeit immer schulmedizinischer und immer wissenschaftlicher, evidenzbasierter. Und mittlerweile ist es so, dass der Großteil der Physiotherapie einfach sehr evidenzbasiert ist. Wir wissen, was wir tun, wir wissen zu großen Teilen, was wir tun. Und die Physiotherapie wird in jeglicher Hinsicht immer eine Kombination aus manuellen Techniken sein, die weniger gut erforscht sind, und der aktiven Bewegungstherapie, medizinischen Trainingstherapie, die extrem gut evidenzmäßig erforscht ist. Das heißt, wo wir einfach wissen, okay, das ist unsere Wissenschaftlichkeit und alles, was wir unterstützend machen an Manualtherapie, ist unterstützend und gibt nur dann gute Outcomes, wenn sie mit Bewegungstherapie ergänzt wird. Das ist einmal so quasi Basis der Physiotherapie. Also Merksatz ist, Evidenz in der Physiotherapie ist da und es ist immer die Kombination aus aktiv mit passiv oder zumeist die Kombination aus aktiv mit passiv und der aktive Teil sollte eigentlich mittlerweile der Hauptteil sein des Ganzen. Würdest du damit so einmal d'accord gehen?
Dabei bin ich d'accord und ich finde es spannend, dass es schon so lange her ist, dass es die Physiotherapie gibt oder dass es so lange quasi existiert, was ja auch wieder ein bisschen für die Evidenz spricht, im Sinne von, da wurden schon einige Sachen sicher probiert, die nicht funktioniert haben. Die
Und
wurden
wieder
sicher
rausgenommen
aussondiert,
wurde.
genau.
Ja.
Und das finde ich spannend, ja. Also spricht ja prinzipiell, ist ja eine gute Sache, ja.
Ja, und damals sogar schon unter Hippokrates, irgendwann, keine Ahnung, wann war das? Vor Christus, nach Christus, auf jeden Fall relativ knapp um die Zeit. Der ja der Begründer eigentlich der modernen Medizin ist, wurde schon gesagt, dass das einfach sowohl, ich glaube, der hat damals nur gesagt, Massagen und der aktive Bewegungsstil, also sprich Bewegung an sich, sollten immer Teil der Medizin sein. Das heißt, da waren schon so ein bisschen die Ansätze. Genau, das vielleicht noch hinzugefügt.
460 vor Christus.
460 vor Christus, vielen Dank fürs Recherchieren.
Ach, bitte.
Gut. Okay, also so viel einmal zur Physiotherapie. Jetzt kommen wir zu zwei Dingen, die wir beide selbst nicht anwenden, wo wir auch eine sehr eher einschlägige Meinung dazu haben zu beiden Gebieten, müssen wir sagen, wie gesagt, das, was wir jetzt hier präsentieren, ist einfach Fakt. Es ist nichts von unserer eigenen Meinung, sonst wird die Folge wahrscheinlich ganz anders ausschauen, aber wir wollen ja ein offener Podcast sein für alles und deswegen jetzt mal ganz kurz zu den Themen Osteopathie und Chiropraktik. Also, was sie beide gemeinsam haben, ist, beide basieren auf einem Menschen jeweils, der diese Behandlungsmethode quasi etabliert und erfunden hat. Das heißt, zum einen haben wir Dr. Andrew Taylor Still, der die Osteopathie gegründet hat, und der nette Mensch hat das gemacht 1874 und die erste Schule wurde 1892 gegründet. Dr. Andrew Taylor Still war davon überzeugt, dass er mit seinen Händen Menschen heilen kann und die Selbstheilungskräfte des Menschen aktivieren kann. Er war ganz stark davon überzeugt, dass der Körper eine Einheit ist und Skelette, Muskeln und Organe zusammenarbeiten. Warum hat er das Ganze gemacht? Sowohl seine Ehefrau als auch mehrere Kinder sind damals durch Krankheiten gestorben und er war mit den medizinischen Praktiken damals unzufrieden und hat alternative Heilungsmethoden gesucht und ist damit quasi mit seinen eigenen Händen dann in Kontakt gekommen.
Gut. Dann sind sie wenigstens nicht abgeschnitten.
Ja, dann sind sie nicht abgeschnitten, das stimmt. Genau, also es ist schon ein bisschen dubios, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das ist, wie gesagt, das war ein bisschen der erste Grad. Er hat immer geglaubt, dass Manipulationen, Blockaden gelöst werden können, also dass es sich überhaupt damit gibt, die Blockaden und die durch Manipulationen gelöst werden können. Mittlerweile wissen wir einfach, Blockaden im Körper gibt es, gibt es einfach dato nicht.
Gott sei Dank.
Also sei mal froh, dass es nicht gibt, weil sonst wären wir ganz, ganz komisch unterwegs oft. Und er war der Meinung auch, dass einfach das Skelett- und Muskelsystem, also sprich einfach das muskuloskeletale System, so jetzt sage ich es, Entschuldigung, verantwortlich ist für Krankheiten im Körper und man eben durch das Muskuloskeletale als auch durch Mobilisation der Organe, also viszerale Mobilisationen, wo wir auch wissen, dass die nicht funktionieren, die gibt es also dato nicht, wenn wir da herumdrücken, dass dadurch eben Krankheiten ausgemerzt werden können. Kann jeder davon denken, natürlich, wie er möchte. Für mich wäre das Konzept jetzt an sich nicht. Dass sich das natürlich ein bisschen weiterentwickelt hat mittlerweile seit 1874, 1892, hoffe ich und ist wahrscheinlich auch so.
Sehr wahrscheinlich wie bei der Physiotherapie, dass auch Sachen, die nicht funktioniert haben, aussortiert worden sind.
Genau. Aber was ist der große Unterschied bisher?
Die Evidenz.
Genau. Die Evidenz in der Osteopathie ist sehr gering bis wenig bis gar nicht vorhanden. Es gibt zwar mittlerweile eine Vielzahl von Studien, die natürlich von der Schule der Osteopathie weltweit hervorgebracht wurden, weil die ja natürlich auch mittlerweile schon merken, oh, uns fehlt es irgendwie, was gut ist, ja, was ich absolut gut finde, dass die mittlerweile auch schon forschen und schon schauen, dass sie was tun. Allerdings haben alle diese Studien methodische Schwächen, eine sehr kleine Probandenanzahl, meistens sind es irgendwie Case Studies, meistens sind es Population von maximal 15 bis 20 Personen, vielleicht einmal irgendwo 50 Personen und in den meisten Studien fehlen einfach Kontrollgruppen und das heißt so viel wie, wenn ich keine Kontrollgruppe habe, na, dann kann ich schon immer behaupten, dass meine...
Dass es besser wird.
Ja, quasi. Das ist genau das Gleiche, wenn ich hergehe und sage, okay, ich lege jetzt eine Woche lang keine Ahnung, 5 Freunde, die ich habe, Topfenwickel auf und jedem von denen geht es in einer Woche plötzlich besser um 2 Punkte auf der Wohlfühlskala.
Topfenwickel ist ja auch ein evidenzbasiertes Mittel, wir wissen.
Dann können wir halt auch sagen, okay, der Topfenwickel ist super für die Menschheit. Das ist leider ein bisschen schwierig.
Das darfst du dann der Oma übermorgen erklären,
ja,
oder
das
morgen,
muss ich
dass es nicht
erklären.
Hilft. Ja.
Leider,
es
tut
Spaß.
Mir leid. Ja. Also wie gesagt, es wirkt jetzt so, als würden wir die Osteopathie schlecht hinstellen wollen. Das ist so nicht, bitte. Ja, das ist alles jetzt einmal faktenbasiert. Wir können auch gerne mal Folge zur Osteopathie irgendwo einmal machen. Das ist sicher spannend. Ich kann auch gerne mal einen Osteopathen einladen, um einfach da einmal Einblicke darin zu haben. Es ist sicher auch okay. Ich finde auch, dass die Osteopathie eine gewisse Berechtigung hat. Mhm. Ich finde es nur fair, wenn man die Dinge auch so benennt, wie sie sind. Es ist genau das Gleiche. Wir wissen mittlerweile, dass sowohl Elektrotherapie als auch Ultraschalltherapie einfach wenig bis gar nichts helfen. Und sie werden trotzdem in den Instituten verkauft bis zum geht nicht mehr und jedem Patienten, der auf Kasse kommt, in den Nacken klatscht oder sonst irgendwo hin, weil es einfach eine billige, schnelle Methode ist. Billig ist die Osteopathie wiederum nicht, aber es geht schnell. Und die Leute haben halt, und das ist das Gute dran, kurzfristig gute Effekte damit meistens.
Ist ja ähnlich wie bei der Chiropraktik.
Ähnlich also. Wie bei der Chiropraktik. Beide haben aber zugleich, dass die Testungen, die sie machen, mittlerweile absolut überholt sind und da die Dinge, die sie glauben zu spüren und zu sehen, nicht mehr zeitgemäß sind, sondern sogar eher patientengefährdend sind teilweise.
Bin ich leider nicht intuit, ja, aber ja.
Da haben wir schon genug dazu durchgelesen.
Da bist du besser aufgestellt als ich. Aber.
Und das ist halt leider so ein Problem, dass eben viele Screenings, ich meine, es gibt auch leider viele Physios, die nicht mehr screenen, sondern die einfach nur sagen, ja okay, leg dir her, immobilisiere das oder manipuliere das. Finde ich auch extrem schwierig leider, weil wenn wir nicht testen, dann können wir Red Flags übersehen, dann können wir Dinge übersehen, die dem Patienten wirklich schaden.
Blind wo hinein manipulieren ist sowieso. Passiert ja. Leider sehr oft auch. Ja, generell überall, auch nicht nur in Praxen, sondern so auch, aber es kann sehr gefährlich werden, ja.
Ja, und ich habe letztens erst eine Patientin gehabt, die gesagt hat, sie war bei einem Masseur, hat sie dort hingelegt auf die Liege und der hat im Liegen erkannt, nur durch Sehen, dass sie ein schiefes Becken hat und dass sie das und das machen muss und dass ihre Muskulatur komplett schlecht ist, so wie sie da liegt. Und das sind einfach so Dinge, warum sage ich sowas? Ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht spüren. Wir wissen mittlerweile, wir können sehr wenig spüren. Die Interrater-Reliabilität, ich glaube, das ist die 15. Podcast-Folge von 16, in denen ich das erwähne, ist extrem schlecht. Und das ist halt leider was, worauf sie sowohl die Osteopathie als auch die Chiropraktik stützen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wenn ich ehrlich bin zu den Leuten und ich sage, okay, ich teste dich durch, immer testen vorher, unbedingt, bitte, ja, weil vor allem, wenn ich mir manipuliere, kann ich viel falsch machen. Ich teste dich durch und danach mache ich die und die Technik, dann wird es dir für ein paar Tage besser gehen, aber du musst da das und das und das dazu machen, sonst wird es nichts helfen. Und
das damit meine das große Problem liegen. Ist, oder das große Problem, was ich generell mit diesen zwei, oder generell da habe, sagen wir es so, bei diesen Behandlungsmethoden, ist einfach, es ist eine kurzfristige, gute Lösung, wie du sagst. Und auch nicht alle, ich will da gar nicht alle einschließen, aber auch was ich in der Praxis mitbekomme eben, sind sehr viele, die auch, wo man gefühlt, die arbeiten sehr gut. Und Ding ist halt, bei Physio ist auch so, dass leider viele eben nicht testen, ist ja nicht, kann man alle drei Gruppen einschließen leider. Gibt halt leider viele Physios auch, die mittlerweile manipulieren und so weiter und einfach einmal knacksen, wie man so schön sagt, dann ist es kurzfristig besser, ja. Und dann macht man aber nichts dafür, dass es auch besser bleibt. Also man behebt das Ursprungsproblem nicht, ja. Also warum, wie soll ich sagen, hat ja auch schon über das Knacksen diskutiert, woher das kommt, weshalb, was das auslöst, ja. Und prinzipiell, ja, mein Wissensstand ist, dass es quasi eine Ummodulation gibt und dann die Muskeln sich entspannen dadurch, quasi durch diesen Ruck. Aber wie gesagt, das große Problem ist halt eben, dass es nicht langfristig gedacht wird, vielleicht in der Hinsicht.
Ja. Genau, also die Langzeitwirkung ist in keiner Studie bisher belegt. Das ist immer kurzfristige Effekte. Und ja, wie gesagt, das sei einmal so dahingestellt. Und wie gesagt, es ist immer ein Thema dessen, wie ich es verkaufe. Und das trifft auf beides zu, sowohl auf die Chiropraktik als auch auf die Osteopathie. Noch ganz kurz Hintergründe zur Chiropraktik, dass man das auch noch kurz durchhaben. Der Gründer der Chiropraktik, Daniel David Palmer, der lebte ebenfalls um die gleiche Zeit wie Mr. Andrew Taylor Still. Und zwar Daniel David Palmer ist 1845 bis 1913 hat er gelebt und der war davon überzeugt, dass ihm ein Geist namens Dr. Jim Atkinson die Prinzipien der Wirbelkorrektur erklärt hat und die Auswirkungen auf die Gesundheit offenbarte. Und der hat sie aus dieser spirituellen Inspiration dieses Geistes, der übrigens, was ich cool finde, einen Doktortitel hat in seiner Vorstellung, weil sonst wäre sie wahrscheinlich nicht durchgegangen als cool. Der hat dann aus dem heraus die Chiropraktik 1895 gegründet und hat... Es gibt eine Legende, dass ein Hausmeister namens Harvey Lillard die Wirbelsäule, dem hat er die manipuliert und dadurch hat der wieder hören können. Also ich weiß nicht, wie am Weihnachten, Jesus hat auch vieles Magisches gemacht, woran ich auch nicht glaube, ehrlich gesagt, aber das klingt auch schwierig. Und aus dem heraus hat sich natürlich auch hier wieder wahrscheinlich vieles entwickelt und vieles ist anders geworden, aber wenn ich mir die Videos auf Instagram und etc. anschaue und wenn ich mir anschaue, wie die Chiropraktiker arbeiten, dann bin ich jedes Mal einfach nur schockiert und frage mich, warum? Das ist leider, also da bin ich ein bisschen heftiger als bei der Osteopathie, muss ich leider jetzt sagen, bringe ich vielleicht ein bisschen Eigenmeinung rein, weil das ist einfach, ja, es hat sich wenig geändert. Chiropraktiker sind, soweit ich weiß, immer noch davon überzeugt, dass sie Gelenke neu einrichten können und dass sie Leute gerade machen können, langfristig. Nur Evidenz, zero.
Ich kenne tatsächlich keinen Chiropraktiker, muss ich also leider sagen.
Ich glaube, es ist in Wien ein bisschen mehr, ja, aber es ist generell in Österreich wenig und im europäischen Bereich auch eher im Osten Europas mehr verbreitet als im Westen und dann lustigerweise halt in Amerika komplett. Also alles, was USA ist. Ich habe ein Video gesehen, wo es geheißen hat, dass die Chiropraktik jährlich ein 15 Milliarden Dollar Business ist. Mhm. Und das ist halt auch was, wo ich mir denke.
Ja. Ich würde das Ganze gerne noch zum Schluss vielleicht etwas.
No. Vielleicht mal einen Schluck trinken. Ja.
Frage ist nur, was wir trinken. Wasser derzeit noch.
Ja.
Cheers. Cheers. Ich würde das gerne noch abrunden und nochmal sagen, dass man, wenn man die drei Berufsgruppen vergleicht, sicher auch wir Physiotherapeuten oder auch einige von uns und auch wir wahrscheinlich manchmal sicher etwas unter Anführungszeichen falsch machen oder nicht so optimal machen. Ja, also ich glaube, das willst du auch nicht und wollte ich oder will ich schon gar nicht auch, dass wir da irgendeine Berufsgruppe eben, wie du sagst, schlecht darstellen lassen oder irgendwie Ding. Das war jetzt eher einfach Faktencheck, was halt rausgekommen bei der Recherche, wie die Sachen gegründet wurden. Mhm. Ja. Wie du eben meintest, das Wichtige zum Mitnehmen für uns ist, glaube ich, eben, dass die Physio sehr evidenzbasiert ist. Ja, das ist wichtig. Und bezüglich den anderen zwei Berufsgruppen gibt es sicher auch genug Sachen, die dort mehr als nur eine Berechtigung haben, finde ich. Ja, mhm. Die auch gut sind und gut wirken und so weiter. Aber sicher, wie du sagst, ist da wahrscheinlich auch einiges sehr stark zu hinterfragen. Ja.
Ich würde es eher als begleitend vielleicht sehen in manchen Fällen oder vielleicht sogar manchmal, okay, ich habe keinen anderen Ausweg mehr, ich versuche das jetzt einfach, weil ich sonst nichts mehr habe.
Was ich tatsächlich schade finde, das wollte ich eigentlich noch zu dem Thema, oder das ist das Einzige, was ich richtig zu dem Thema auch sagen möchte, tatsächlich, weil ich trotzdem im Gegensatz zu dir ein bisschen der Meinung bin, leben und leben lassen, außer es ist wirklich gefährlich oder ganz vielleicht, wie soll ich sagen, ganz falsche Darstellung von Sachen, wie Wirbel blockieren und rausspringen und keine Ahnung, was auch immer, verschieben.
Gibt es alles nicht, ja, nur genau, kurz Zusatzinfo.
Genau, aber das da ist nicht. Bei mir auch die Grenze erreicht, aber sonst ja, bin ich da ein bisschen toleranter als du.
Offener.
Offener, ja, danke. Was ich schade finde, ist tatsächlich, wenn ich mitbekomme, dass ich einfach Physiotherapeuten, die Osteopathie gemacht haben, gibt es eh nicht so oft, dass ich das dann höre, aber wenn ich dann höre, dass die Physios sich dann distanzieren oder abheben von der Physio und sagen, sie sind ja gar keine Physios mehr quasi, weil sie sind, weißt du, was ich meine? Ich
weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Es ist ja die Osteopathie, ein Masterstudium, ein nicht anerkanntes Masterstudium, wo du extrem viel Geld dafür bezahlst. Und da wären wir, glaube ich, auch wieder bei einer Folge von mir und von Philipp mit den Personal Bias.
Ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, dass es schwierig ist. Oder ich finde es schade, dass man sich dann nicht mehr miteinander identifizieren kann, sondern man sagt, okay, ich bin ja wer anderer oder was ich mitbekomme persönlich, ja, ganz persönliche Meinung, ich bin ja viel besser als du jetzt quasi, obwohl er eigentlich auch ein Physiotherapeut ist, von dem Beruf kommt, von dem Berufsstamm, finde ich mega schade. Also es ist einfach so dieses, ist nicht mal ein Konkurrenzdenken, sondern ist einfach so ein, ich bin ja eh besser, denken, ja. Was ich
und
schwierig finde.
Die Osteopathen, Osteopathinnen verlangen halt meistens das eineinhalb bis zweifache von dem, was wir halt verlangen.
Finde ich auch schwierig, und auf welcher Grundlage, das verstehe ich auch.
Weil das Studium extrem teuer ist, wahrscheinlich. Nein, ich weiß es nicht. Aber es ist schon schwierig, auch wenn man es wieder finanzielle Aspekte im Patienten, Patientinnen gegenüber sieht. Aber das, ja, das wäre jetzt zu viel philosophieren. Das
ist auch nicht unsere Sache. Genau. Kann jeder machen, was er will, wieder. Und wie gesagt.
Ich glaube, die Grundthemen haben wir abgehandelt. Auch wenn wir darüber natürlich jahrelang sprechen könnten. Beide, glaube ich. Genau, also so viel einmal zu den Unterschieden. Wie gesagt, vielleicht kurz zusammenfassend. Physio ist evidenzbasiert, hat viel mit aktiver Bewegungstherapie zu tun, unterstützt durch manuelle oder vielleicht nicht ganz so evidenzbasierte Methoden, nennen wir es vielleicht so. Und Osteo und Chiro ist der große Unterschied. Es ist nicht aus der Allgemeinheit entstanden, sondern es gibt jeweils einen Gründer, wo man auch schon so ein bisschen schaut. Und
Hat sich aber sicher auch weiterentwickelt.
Hat sich auch weiterentwickelt, beides natürlich, aber es gibt bis dato noch keine Studien, die wirklich belegen, wie wirkt es und warum wirkt es. Und es gibt auch keine Langzeitwirkungen davon. Und es wird sehr oft, vor allem in der Chiropraktik, dann eben eine Heilung versprochen, was in Österreich sowieso verboten ist, ein Heilversprechen auszugeben. Und es wird sehr oft eben so dargestellt, als wäre es quasi die Top-Lösung. Vielleicht so, weil es kracht ja so geil.
Die immer wiederkehrende Lösung tatsächlich.
Die immer
Wo wir wieder
wiederkehrende Lösung, genau.
beim anderen Thema werden,
Ja,
na,
okay.
wirtschaftlich.
Dann schließen wir das
Lassen wir
jetzt ab, weil
das.
sonst fangen wir
Genau,
wieder
ja,
an.
wollte ich sagen.
Okay, gut. Eine Frage noch und dann kommen nur witzige Stories von uns aus der Praxis. Eh nicht zu viele, dass wir halt gar nicht mehr so zu lang aufhalten jetzt mit dieser Folge, auch wenn es natürlich sehr lustig für uns beide gerade ist, zusammenzusitzen das erste Mal. Und zwar wäre die nächste Frage: Ab wann ist Physiotherapie für einen Patienten oder eine Patientin nicht mehr notwendig? Das spiele ich gerne den Ball zu dir, weil jetzt habe ich mehr plaudert.
ganz schnell und knackig beantwortet. Gibt es da verschiedene Parameter. Natürlich gibt es für uns als Physiotherapeuten Parameter, wo man sagt, sei es Kreuzbandreha zum Beispiel, okay, das musst du können, um dein Ziel, welches auch immer das ist, wieder zu erreichen, beziehungsweise um dieses auch sicher, unter Anführungszeichen sicher durchführen zu können. Entschuldigung. Das ist die eine Komponente. Das andere ist sicher, wenn der Patient selber auch sagt, okay, ich fühle mich gut, mir geht's gut, weil nur wenn wir sagen, okay, objektiv gesehen, passt, kannst du wieder alles machen. Du fühlst dich auch noch nicht gut, kannst du gerne noch ein paar Einheiten anhängen und sagen, okay, wir arbeiten noch dran. Also zweites ist sicher, also erstes ist, wenn wir sagen, okay, go. Zweites ist der Patient, okay, go. Und wenn es dann noch die dritte Option gibt, dass vielleicht der Arzt sich auch einschaltet und sagt, okay, da und da vielleicht noch etwas zu tun, keine Ahnung. Für mich sind es eher die ersten zwei Sachen. Es sollen halt beide Parteien, also Patient und Physiotherapeut, sagen, jetzt geht's wieder. Natürlich, wenn man die dritte Partei bedenkt, in Hinsicht auf ärztliche Limitationen. Ist eh klar, ja.
Ich glaube, dass sie die meisten Leute tatsächlich beim Physio oder bei der Physiotherapeutin an sich informieren und sagen, okay, gleich in der ersten Einheit, was denkst du, wie lange wird es dauern?
Genau.
Und ich liebe diese Frage, weil meistens gebe ich dann zurück, was denkst du, wann du wieder fit sein wirst, um alles zu machen? Und dann so, kommt meistens die Antwort, weiß ich ja nicht. Und dann so, okay, dann sage ich dir, wenn du diesen und
Dann
diesen
sagt
Test
man's.
bestehst, wenn du das und das machst, das wäre der Plan für deine Reha quasi. Und wenn du das wieder kannst, dann wäre es für mich so weit, dass ich sage, okay, ich lasse dich wieder raus
Find auch,
quasi. Das war jetzt
ich
blöd,
lasse
weil
dich raus,
ich sperre
ich
es ja
sperre
nicht
sie
ein.
ein. Du bleibst hier. Nein, ich finde es tatsächlich schwierig oder mache ich auch nicht gern. Außer du musst einen Termin festlegen, wegen Wettkampf oder keine Ahnung. Ist ja bei Sportlern oftmals unter Anführungszeichen leider so, ja, dass du Druck hast. Aber wenn ich nicht muss, bin ich so wie du. Dann gibt's keinen, dann wird das nicht terminisiert, weil das einfach nur Druck auslöst auf den Patienten. Noch mehr, was die Heilung wieder verschlechtert und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen.
Kommt natürlich darauf an, wenn du halt jemanden hast aus dem Leistungssportbereich, so wie es bei mir teilweise ist,
Die haben dann eh schon Druck.
dann habe ich da immer so, okay, ich muss bis dahin fit werden, dann ist es natürlich was anderes, dann versucht man es auch oft auf Biegen und Brechen, was nicht immer gut geht, muss man auch dazu sagen, aber
Wo es
man
auch nicht immer
versucht,
gut ist.
nicht für die Struktur,
Ja.
für den Körper nicht gut ist, aber ich kläre dann meistens auch darüber auf und sage, hey, wenn wir das und das jetzt so durchziehen, ich weiß nicht, ob du dann Vernarbungen etc. vielleicht davontragen könntest im
Ja, aber es
Gewebe.
ist ja auch eine Eigenverantwortung vom Patienten,
Absolut,
ne?
ja.
Wenn der Sportler das so, dem das
Absolut.
bewusst ist, dann, wenn du ihm aufklärst und der sagt, okay, ist es mir wert, ich muss,
Ja.
dann oftmals geht es ja Gott sei Dank eh gut. Oder eigentlich, ja.
Was ich nur dazu sagen möchte, ist einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute leider die Physio schon verlassen, aufgrund von Zeit, aufgrund von, ich sehe keinen Sinn mehr dahinter, weil mir geht es eh gut, aufgrund von vielleicht auch finanziellen Geschichten, dass sie dann sagen, ah, ich mache ab jetzt alleine weiter,
Dann
weil,
gibt es vielleicht eine Watschen.
genau, weil ich habe dann oft das Gefühl, oh, du bist noch nicht ganz austherapiert und ich würde das jetzt vielleicht noch nicht so machen, wie du das machst. Und dann kommen einige wieder zurück und sagen, oh, jetzt tut mir das und das wieder weh,
Na, doch
plötzlich
zu
ist es
früh.
akut. Und dann sage ich, ja, okay, aber im Endeffekt habe ich das gesagt, es ist halt dann so. Also ich würde wirklich sagen, machen wir es fest dran, ab wann ist es nicht mehr notwendig, wenn alle Tests, die man sich vornimmt, einfach funktionieren und
Der Patient selber auch der Meinung ist, dass es jetzt
dass
gut
es
genug
jetzt einfach
austherapiert ist
reicht.
oder für
Genau.
ihn, dass er sich sicher fühlt, gut fühlt.
Genau. Sicheres
Ja.
Gefühl plus die physiologischen Tests dazu, also
Eine
wieder die
Kombi, genau.
Kombination aus
Ja.
Psyche und quasi der Physiologie, und dann wären wir wieder in diesem, wie wir es in der Physiotherapie sehr oft handhaben, biopsychosozialen Modell. Und wenn ihr jetzt ein Niesen gehört habt im Hintergrund,
das Gesundheit!
Das war unsere liebe Mutter, die gerade draußen vorbeigegangen ist. Das tut uns leid. Gut, aber wir lieben unsere Mutti, deswegen passt's. Dann hätte man das auch abgehandelt. Dann kommen wir noch ganz kurz zu lustigen Stories aus der Praxis, und da, ich würde jetzt gar nicht mehr zu viel, aber eine Story, die ich gerne erzählen würde, oder die wir gerne erzählen
können
würden.
Das können wir teilen, die Story.
Die trifft uns nämlich beide, und das war eine Zeit.
Ich mach mal den Anfang.
Machst du mal den Anfang? Okay, ja. Wir lassen es für heute mal bei der Story, weil sonst wird es zu lang, und wir können gerne noch mal eine lustige Story-Folge machen. Ja.
Es war ganz witzig, weil ich war vor, wie lange ist das her?
Wann bist du fertig geworden? 2019?
2019, also 2018. 2018, ja, also 6 Jahre schon her. Bald 7 Jahre. war ich im Physiopraktikum bei Luki in einem Reha-Zentrum damals in Baden. Und da war ich halt, wie lange war ich dort? 4 Wochen? 3 Wochen?
5 Wochen.
5 Wochen sogar. Ja. Und
er war nicht mein Praktikant, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Aber
ich war in dieser Einheit bei ihm, weil ich natürlich auch zu ihm wollte und auch da was sehen wollte und lernen wollte. Und natürlich, wir verstehen uns auch nicht so schlecht. Ja. Und dann habe ich einen Kniepatienten gehabt.
Einen Kniepatienten, glaube ich.
Ja. Und
den du schon kanntest.
Den ich schon kannte, genau, aus vorherigen Einheiten, weil ich schon öfter dabei war.
Ja.
Und Luki meinte, okay, ich soll was überlegen, glaube ich, vorab, und soll halt kurz untersuchen mal vorher und dann was machen.
Genau, also ich habe ihm quasi die ganze 20-25 Minuten Einheit komplett überlassen, und das war für den Patienten auch okay. Also wir fragen da schon immer vorher nach, ob das eh passt.
Genau, und ich bin voll am Tun, am Werken, schaue mir das Knie an, und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Also wenn es ein Blödsinn ist, dann übernimm du, glaube ich. Aber ich habe mich gut gefühlt, war sicher.
Mhm.
Hatte Spaß mit den Patienten und so weiter und so fort. Hab dann schon Übungen gemacht.
Eigentlich war ich schon am Ende, bis zum Ende getestet. Du hast manuell ein bisschen was gemacht,
genau.
Und dann hast du die Übungen angeleitet, und so 2-3 Minuten vor Schluss war es dann.
Genau. Und ich habe da alles durchgezogen. Ich glaube auch viel auf Einbein tatsächlich fokussiert. Ja, genau. Also jetzt keine beidbeinigen Übungen, sondern wirklich einbeinige Übungen. Und dann 3 Minuten vor Schluss schaut mich der Patient so ganz fragend an, weil er auf die Uhr geschaut hat immer wieder, und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt? Gefällt es dir nicht mit mir oder was ist dein Problem? Und dann guckt er mich ganz entgeistert an und sagt sie, ja, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber sagte so quasi, und? Dann, so, war glaube ich Dialekt sogar, oder?
Ja.
Und? Wann machen wir jetzt das verletzte Bein? Und dann hat sich quasi rausgestellt, ich habe ganz verwirrt Luki angeschaut, habe mir gedacht, okay, was will der jetzt von mir? Und dann hat sich rausgestellt, dass ich einfach 25 Minuten das falsche Bein behandelt habe, das gesunde Bein. Und Luki hat es nicht gemerkt, glaube ich auch, oder?
Zu Beginn nicht. Ich war komplett fixiert.
Luki hat, glaube ich, dokumentiert und mitgeschrieben.
Und ich habe dir 100% vertraut einfach.
Ja. Und hat er dem, ich glaube, du hast mitgeschrieben viel und auch generelle Sachen aufgearbeitet.
Ja, wir haben auch mit ihm geplaudert die ganze Zeit.
Also. Das war ein sehr sympathischer Patient, so wie alle Patienten natürlich, aber natürlich. Der war besonders sympathisch.
Ja.
Und ich schaue ganz verwirrt Luki an, Luki schaut mich an, schaue auf das Bein, was ich gerade quasi behandelt habe nochmal am Schluss, glaube ich, und sagt zu mir so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was du
gesagt hast. Ja, ich hab dann eben gesagt, na, also ich wollte meinen Bruder schützen, und ich habe es dann einfach ein bisschen verkauft und war dann so, na, das ist schon okay, wir machen manchmal auch was für das andere Bein, weil das Betroffene quasi eh in der ganzen Reha dauernd bearbeitet wird, und dass es mal Pause hat, haben wir heute mal Übungen fürs gesunde Bein gemacht, und ich habe mich richtig schlecht gefühlt im Moment, und das würde ich jetzt nicht mehr so machen, sondern ich würde jetzt einfach direkt an den Pranger stellen und die für deine Schandtaten bezahlen lassen.
Ja, wäre auch verdient gewesen, muss ich zugeben.
Aber der Patient war lustig, und er war dann so, macht eh Sinn, also passt eh gut. Aber beim nächsten Mal machen wir dann wieder das andere, aber mir geht es eh gut eigentlich.
Man muss dazu sagen, genau, dem Patienten ist es Gott sei Dank eh schon zu dem Zeitpunkt, der war quasi eh schon austherapiert, aber es war trotzdem witzig.
Also das war sehr lustig, ja.
Ja, hat keinen Schaden genommen dadurch, und seitdem muss ich sagen, auch wenn die Patienten noch so oft bei mir sind, es vergeht kein Tag in der Praxis bei mir in Zwettl, wo ich nicht Patienten aktiv frage, bevor ich anfange, ist das linke Bein, oder? Ja, okay, passt.
Ich frage das auch immer vorher.
Zur Sicherheit nochmal.
Eben jetzt, seitdem.
Wenn keine Narben zu sehen sind, natürlich,
ist das
klar.
Aber ich frage auch immer zur Sicherheit nochmal nach. Und weil ich auch Links-Rechts-Schwäche habe, leider Gottes ein bisschen. Und ich frage immer am Beginn nach und ich bin wirklich in 50% der Fälle leider falsch, obwohl es in meiner Dokumentation steht, aber ich schaue
Ja,
dann,
aber
ich
im
gehe dann hin
Arbeitsalltag ist es was
und dann sage
anderes.
ich immer so, ist er jetzt Linke? Und meine Leute sind aber eh meistens lustig und sagen dann, nein, es ist das Rechte,
Das
aber wir
andere
sind es eh schon
Linke.
gewöhnt. Ja. Genau, also es ist auch nicht so tragisch. Deswegen gut, dass wir keine Chirurgen geworden sind. Also ja,
Das
auch
war
wir machen Fehler
problematisch.
immer
Ja.
wieder, wie schon erwähnt, alles gut. Ja, das war die lustige Story. Gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest, mein Lieber? Wir sind jetzt knapp vor einer Stunde, also richtig gut.
Danke für die Einladung
Sowieso.
zu mir ins Kinderzimmer, ehemalige Kinderzimmer. Nein, hat mich gefreut.
Ja.
Können gern weitere Folgen aufnehmen.
Sehr, sehr gern.
War, wie soll ich sagen, ist locker, flockig oder noch lockerer und flockiger von der Hand gegangen, als ich gedacht hatte.
Ja.
Und ja, ich hätte schon Lust, mal ein bisschen mehr über Regeneration zu sagen, auch mit vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitungszeit dann
Ja,
das zu machen.
das
Deswegen,
schaffen
ja. Wäre schon lustig. Ich würde noch gerne sagen, frohe Weihnachten an alle, die noch das vor Weihnachten hören, an alle, die es dazwischen hören, guten Rutsch ins neue Jahr und alle, die es danach hören,
gutes Jahr.
gutes Jahr. Genau.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt quasi im Urlaub oder in den Feiertagen, während der Feiertage, dass wir das machen. Habe mich schon sehr gefreut auf diese Folge auch mit meinem Bruder. Es ist ja auch nicht alle Tage, dass man solche Leidenschaften miteinander teilt und dass man sie auch so gut versteht dabei und auch gleiche ähnliche Ansätze hat, aber hoffentlich auch für euch kritisch denkt und hinterfragt. Und und hinterfragen uns sehr oft da gegenseitig, wo wir uns
Reflexion ist das
ja.
Zauberwort, ja.
Wo wir uns eben austauschen über Dinge und dann erfahre ich wieder was von ihm und ich denke mir so, ah ja, stimmt, den Deppert habe ich gar nicht bedacht und umgekehrt, glaube ich, ist es genauso, wenn man jeder und
Ja.
natürlich unsere Spezialgebiete, also bei mir eben Austauschsport, beim Clem ist es mehr Spielsport, ja, aber es ist cool, dass wir uns haben und dass wir das so machen können, also vielen lieben Dank auch nochmal von meiner Seite und wir werden sehen, was kommt. Deswegen euch frohe Feiertage, schönes neues Jahr und gutes Jahr 2025 und wir hören uns dann im nächsten Jahr natürlich mit einer neuen Folge wieder. Und
Jetzt gehen wir Baum aufputzen.
jetzt gehen wir Baum aufputzen.
Gut,
Passt.
passt.
Alles Liebe und macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss, Baba.